Manchmal tragen wir große Lasten treu, aber an einer kleinen Kränkung oder einer verborgenen Begierde stolpern wir. In Davids Geschichte mitten im Konflikt mit Saul wird sichtbar, wie Gott nicht nur durch dramatische Verfolgung, sondern gerade auch durch alltägliche Enttäuschungen, verletzten Stolz und innere Schwächen an seinem Herzen arbeitet. Hinter den äußeren Ereignissen steht ein Gott, der seine Diener im guten Land seiner Gegenwart erhält und gleichzeitig durch Prüfungen reinigt, damit ihr Leben wirklich seinem Herzen entspricht. Samuel, treue Vollendung im guten Land. Wenn in 1 Samuel 25, 1 schlicht berichtet wird, und Samuel starb. Und ganz Israel versammelte sich und hielt ihm die Totenklage, und sie begruben ihn in seiner Heimat in Rama, dann klingt das wie das ruhige Schließen eines langen Tages. Hinter diesem Satz steht jedoch ein ganzes Leben, das im guten Land verwurzelt war, nicht zuerst im geografischen Sinn, sondern im geistlichen. Samuel war in einer Zeit geboren, in der das Priestertum verdorben und das Wort des Herrn selten war. Gerade dort, im unscheinbaren Dienst im Zelt der Zusammenkunft, lernte er, vor dem Angesicht Gottes zu leben. Sein Lebensweg führt nicht spektakulär von Sieg zu Sieg, sondern von einem inneren Hören auf Gott zu einem treuen Handeln im Verborgenen. So wird er zu einem Menschen, durch den Gott seine Gedanken über sein Volk wieder aufgreift und in die Geschichte hineinträgt. Samuel starb eines friedlichen Todes, nachdem er seinen Anteil an dem von Gott verheißenen guten Land in vollem Maß und auf angemessene Weise genossen hatte. Sein ganzes Leben hindurch genoss Samuel das gute Land. Sein Genuss des Landes übertraf den aller anderen im Alten Testament, sogar den von Josua und Kaleb, die viel Zeit damit verbrachten, um den Besitz des Landes zu kämpfen. Von seiner Jugend im Zelt der Zusammenkunft an bis zu seinem Tod genoss Samuel das gute Land in jeder Hinsicht und in jedem Sinn. Samuel ist Priester, Prophet und Richter in einer Person. Er steht zwischen Volk und Gott, und er steht zugleich vor dem Volk als Zeuge der Gedanken Gottes. In 1 Samuel 16, 1 heißt es, und der Herr sprach zu Samuel, wie lange willst du um Saul trauern, den ich doch verworfen habe, dass er nicht mehr König über Israel sei? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin. Ich will dich zu dem Bethlehemiter Isä senden, denn ich habe mir unter seinen Söhnen einen zum König ausersehen. Dieser Satz zeigt, wie sehr Samuel innerlich mit Gottes Weg verbunden ist. Er trauert über Saul nicht, weil sein eigenes Projekt gescheitert wäre, sondern weil das Königtum, wie Gott es wollte, verfehlt wurde. Doch Gott führt ihn weiter, hin zu David, hin zu einem König, der Gottes Herz in neuer Weise repräsentieren soll. Samuel darf noch in diesem Leben sehen, wie Gott einen neuen Anfang macht. Wenn dann berichtet wird, dass Samuel Saul nicht mehr sah bis zum Tag seines Todes und dass Samuel um Saul trauerte, erkennen wir etwas von der Spannung, die sein Leben durchzog. Er trug die Last eines abgewiesenen Königtums und zugleich die Hoffnung auf das Kommen eines anderen Königs. Nicht alle Fragen wurden geklärt, nicht alle Spannungen aufgelöst. Samuel stirbt mit Schmerzen im Herzen, aber nicht in Bitterkeit. Was sein Leben zusammenhält, ist nicht der sichtbare Erfolg seiner Arbeit, sondern die Gewissheit, dass Gottes Plan weitergeht, auch wenn sein eigener Dienst an eine Grenze gekommen ist. Seine Vollendung besteht darin, dass er bis zum Schluss an Gottes Interesse festhält und sich immer wieder von Gott in dessen Geschichte einordnen lässt. Damit öffnet Samuels Abschied einen stillen Blick auf das, was ein vollendetes Leben im guten Land ist. Das gute Land ist mehr als Besitz, mehr als erfüllte Wünsche. Es ist der Raum, in dem Gott wohnt und sein Volk mit sich selbst nährt. Wer wie Samuel in diesem Land lebt, lebt aus Gottes Gegenwart, lässt sein Denken und Entscheiden von Gottes Wort formen und stellt seine eigenen Pläne unter Gottes Geschichte mit den Menschen. Dass Samuel friedlich sterben darf, ist nicht Belohnung für ein makelloses Leben, sondern Frucht eines langen Weges in der Nähe Gottes. Auch wenn vieles unvollendet bleibt, ist er in dem gefunden, der das Werk vollendet. Und Samuel starb. Und ganz Israel versammelte sich und hielt ihm die Totenklage, und sie begruben ihn in seiner Heimat in Rama. Und David machte sich auf und zog hinab in die Wüste Paran. Und Samuel sah Saul nicht mehr bis zum Tag seines Todes. Denn Samuel trauerte um Saul, da es den Herrn reute, dass er Saul zum König über Israel gemacht hatte. Samuels Lebensende stellt die Frage, woran sich ein gelungenes Leben messen lässt. Nicht alle Aufgaben werden fertig, nicht alle Spannungen gelöst, nicht jede Verheißung wird in unseren Tagen sichtbar. Entscheidend ist, ob unser Weg mehr und mehr in Christus verankert wird, ob unser inneres Hören auf Gott wächst und ob unser Tun, sichtbar oder verborgen, in seine Geschichte hineinreicht. Wer sich wie Samuel immer wieder unter Gottes Wort stellt und sich von seinen Interessen bestimmen lässt, darf darauf vertrauen, dass auch ein äußerlich unspektakuläres Leben in Gottes Augen einen guten Abschluss findet. Samuels Friedlichkeit im Sterben ist so ein zarter Hinweis darauf, dass Gott die Mühe seiner Knechte nicht vergisst und dass das eigentliche Ziel unseres Weges nicht in dieser Zeit, sondern in der bleibenden Gemeinschaft mit ihm liegt. Nabal und Abigail, kleine Kreuze, die das Herz entlarven. Die Begegnung mit Nabal fällt in eine Phase, in der David von Saul wie ein Verbrecher gejagt wird und doch gerade in dieser Bedrängnis eine tiefe Schule des Vertrauens durchläuft. Zwischen Höhlen und Wüsten, zwischen Todesgefahr und Bewahrung, lernt er, das Schwert nicht gegen den Gesalbten des Herrn zu erheben, sondern die Sache Gott zu überlassen. Vor diesem Hintergrund wirkt die Episode mit Nabal fast beiläufig, ein reicher Mann, dessen Schafe David mit seinen Männern geschützt hatte, verweigert ihm jede Unterstützung und verspottet ihn grob. David hatte freundlich um Hilfe gebeten und sich selbst als Diener und Sohn angesprochen. Die Rückmeldung ist pure Verachtung und plötzlich flammt in David ein Zorn auf, der an Blutvergießen denkt. In dieser Angelegenheit bestand David die Prüfung nicht. Unter Saul trug er das Kreuz, aber an diesem kleinen Kreuz scheiterte er. Hätte David in dieser Situation das Kreuz auf sich genommen, hätte er den Herrn vielleicht sogar für Nabals Weigerung, ihm Nahrung zu geben, gepriesen. Dann wäre Gott vielleicht eingeschritten, hätte Nabal zur Buße bewegt und ihn veranlasst, mit einem Überfluss an Nahrung zu David zu kommen. Doch im Blick auf Nabal nahm David das Kreuz nicht auf sich. Mit uns heute ist es oft genauso. Es kann sein, dass es uns leichter fällt, die größeren Kreuze zu tragen, während wir bei den kleineren Kreuzen nachlässig sind. Gerade durch die kleinen Kreuze wird das Fleisch offenbar. Gerade hier zeigt sich, wie unterschiedlich große und kleine Prüfungen erlebt werden. Unter der existenziellen Bedrohung durch Saul hat David gelernt, sich unter Gottes Hand zu beugen. Im Angesicht einer persönlichen Kränkung, die seine Ehre trifft, verliert er diese innere Haltung. Die große Verfolgung hält er aus, das kleine Kreuz der Missachtung bringt ihn ins Wanken. An diesem Punkt wird das Herz sichtbar. Es ist möglich, äußere Kreuze hinzunehmen, weil keine andere Wahl bleibt, und dennoch innerlich eine empfindliche Zone zu bewahren, in der Ehrverletzung, Ungerechtigkeit oder Undank sofort das Bedürfnis nach Vergeltung wecken. Dass David seine Männer zum Schwert greifen lässt, macht deutlich, wie schnell sich ein vom Leid geprüfter Mensch von verletzter Selbstachtung leiten lassen kann. In diese zugespitzte Situation tritt Abigail als eine unerwartete Stimme der Weisheit. Sie kommt mit Brot und Wein, mit Schafen, Korn und Rosinen, äußere Versorgung, die auf eine tiefere geistliche Dimension hinweist. Sie nimmt Schuld auf sich, obwohl die Verachtung von Nabal ausgeht, und erinnert David daran, dass der Herr ihn zum Herrscher eingesetzt hat und seine Kämpfe selbst führt. Ohne die konkrete Szene auszuführen, lässt der biblische Bericht erkennen, wie ihre Worte Davids Blick wieder auf Gott hin ausrichten. Es geht nicht nur um die Verletzung eines Mannes, sondern um die Reinheit eines Weges, der zum Königtum führen soll. Würde David dieses Blut vergießen, trüge sein Gewissen eine Last, die Gott ihm gerne ersparen möchte. Die Konstellation ist durchsichtig. Gott benutzt einen törichten, rohen Mann wie Nabal und eine kluge, glaubensstarke Frau wie Abigail, um Davids Herz an einem empfindlichen Punkt zu prüfen. Große Kreuze, Verfolgung, Bedrohung, Entbehrung können in einem gewissen Sinne eine klare Linie vorgeben, es bleibt nichts übrig, als sich an Gott zu klammern. Die kleinen Kreuze hingegen, eine herabsetzende Bemerkung, eine verweigerte Anerkennung, eine scheinbar harmlose Ungerechtigkeit, treffen in weniger sichtbaren Schichten des Herzens. Dort entscheidet sich, ob Gottes Weg den inneren Stolz wirklich erreicht hat oder ob eine verborgene Zone der Selbstbehauptung bestehen bleibt. Und Samuel starb. Und ganz Israel versammelte sich und hielt ihm die Totenklage, und sie begruben ihn in seiner Heimat in Rama. Und David machte sich auf und zog hinab in die Wüste Paran. Die Geschichte von Nabal und Abigail macht bewusst, wie viel Gewicht im Verborgenen liegt. Nicht die großen dramatischen Prüfungen bestimmen allein unseren inneren Zustand, sondern die vielen kleinen Reibungen, Kränkungen und Zumutungen, in denen unser spontanes Reagieren sichtbar wird. Wo Verletzung sofort in Rachegedanken umschlägt, ist das ein Hinweis darauf, dass das Kreuz Christi an dieser Stelle noch nicht tief gegriffen hat. Zugleich zeigt Abigails Eingreifen, dass Gott seine Kinder in solchen Augenblicken nicht sich selbst überlässt. Er schenkt Erinnerung an seine Zusagen, lenkt den Blick von der gekränkten Ehre weg auf das größere Ziel seines Königtums und bewahrt so vor Schritten, die uns langfristig belasten würden. Das kann dankbar und hoffnungsvoll machen, selbst wenn wir an einem kleinen Kreuz stolpern, ist Gott bereit, unsere Herzen neu auszurichten und aus Impulsivität einen Weg wachsender Sanftmut zu formen. Davids Schwachstelle, ein gereinigtes Herz für Gottes Königtum. Nach Nabals plötzlichem Tod wendet sich der Blick der Erzählung erneut David zu. Er hatte den Zorn gegen Nabal aus der Hand gegeben, und nun scheint sich die Situation zu seinen Gunsten zu wenden. Abigail, die kluge und gottesfürchtige Frau, wird frei. David nimmt sie zur Frau und ehrt damit ihre Weisheit und ihren Glauben. In dieser Wendung tritt jedoch eine andere Seite seines Herzens hervor. Die gleiche Erzählung, die von seiner Dankbarkeit und Wertschätzung zeugt, deutet an, dass hier eine empfindliche Stelle in seinem Inneren berührt wird. In Fragen der Sexualität und der Gestaltung seiner Beziehungen ist David nicht so wach, wie er es im Kampf und im Umgang mit Saul war. Ihre Schönheit und Weisheit zogen David in ihren Bann, und nach Nabals Tod nahm er sie zur Frau. Hier erkennen wir die Schwachstelle in Davids Leben. In fast allem war er sehr siegreich und überwindend, doch in Fragen der Sexualität war er schwach. David besiegte den Löwen und den Bären, aber seine sexuelle Begierde überwand er nicht. Schließlich verunreinigten Davids Schwäche und seine Zügellosigkeit die Königsherrschaft der Heiligkeit Gottes. Die Wurzel seines späteren Versagens, als er Uria ermordete und Bathsheba nahm, trat bereits hier zutage. Das biblische Zeugnis zeichnet David als Mann nach dem Herzen Gottes, ohne seine Brüche zu verschweigen. Seine späteren Taten gegenüber Bathsheba und Uria werfen einen langen Schatten zurück auf diesen Abschnitt seines Lebens. Die Wurzel liegt nicht erst im Moment der Versuchung auf dem Dach von Jerusalem, sondern in der Art, wie er schon früher mit Schönheit, Anziehung und Macht umgeht. Gerade weil er in so vielen Bereichen siegreich ist, im Kampf gegen Goliath, im Schutz Israels, im Ertragen von Verfolgung, fällt seine Schwäche im Bereich der Sexualität besonders ins Gewicht. Hier werden Wünsche nicht gleichermaßen vor Gott geprüft, hier setzt sich sein eigenes Begehren stärker durch als die Frage nach Gottes Heiligkeit. Gott schweigt zu diesen Rissen im Leben seines Knechtes nicht. Seine Offenbarung ist nicht idealisierend, sondern heilend. Eine Königsherrschaft, die Gottes Heiligkeit darstellen soll, kann auf Dauer nicht von ungeläuterten Begierden getragen werden. Darum gehören Enthüllung und Reinigung zusammen. Wenn Gott Davids Geschichte so offen erzählen lässt, ist das kein bloßes moralisches Beispiel, sondern Zeichen seiner heiligen Eifersucht um das Herz desjenigen, den er berufen hat. Ein Mann nach Gottes Herzen ist nicht jemand ohne Schwäche, sondern jemand, dessen Herz immer wieder zurückgerufen, überführt und erneuert werden kann. Die Psalmen, in denen David seine Schuld bekennt und um ein reines Herz bittet, entspringen genau dieser Spannung. Für das Königreich Gottes ist ein gereinigtes Herz keine Zugabe, sondern Grundlage. Wo Christus als König das gute Land ist, in das Gott sein Volk führt, will er nicht nur äußere Handlungen ordnen, sondern innere Räume in Besitz nehmen. Gott geht den verborgenen Neigungen nicht aus dem Weg, er stellt sie ans Licht, damit sie nicht später zerstörerische Wirkung entfalten. In Davids Leben sehen wir, wie eine lange nicht bearbeitete Schwachstelle schließlich die Königsherrschaft der Heiligkeit Gottes beschmutzt. Und dennoch lässt Gott ihn nicht fallen, sondern führt ihn durch Buße und Konsequenzen hindurch zu einer tieferen Erkenntnis seiner Gnade. Und der Herr sprach zu Samuel, wie lange willst du um Saul trauern, den ich doch verworfen habe, dass er nicht mehr König über Israel sei? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin. Ich will dich zu dem Bethlehemiter Isä senden, denn ich habe mir unter seinen Söhnen einen zum König ausersehen. Davids Umgang mit Abigail und die späteren Ereignisse um Bathsheba lassen erkennen, wie früh sich die Linien unserer inneren Kämpfe abzeichnen. Die Bibel verschweigt diese Zonen der Schwäche nicht, sondern führt sie ans Licht, damit wir unsere eigene Verwundbarkeit in einem geschützten Raum erkennen. Ein berufener Gottes zu sein bedeutet nicht, bestimmte Bereiche unantastbar zu halten, sondern gerade dort von Gott angerührt zu werden, wo Wünsche, Anziehung und Macht zusammenspielen. Ein gereinigtes Herz entsteht nicht durch eigene Anstrengung, sondern durch das Wirken des Heiligen Geistes, der überführt, tröstet und erneuert. Gottes Ziel ist es, uns so in Christus zu verwurzeln, dass sein Königtum nicht nur unser äußeres Handeln, sondern auch unsere verborgenen Beweggründe prägt. In dieser Perspektive verlieren Enthüllung und Buße ihren bedrohlichen Charakter und werden zu Wegen, auf denen Gottes heilige Liebe unser Inneres tiefer in das gute Land hineinführt, das er selbst ist. Herr Jesus Christus, du siehst unsere Wege, die großen Kämpfe und die kleinen, verborgenen Prüfungen, in denen unser Herz so leicht aus dem Gleichgewicht gerät. Du kennst auch unsere blinden Flecken und die Schwachstellen, die wir selbst kaum wahrhaben wollen. Danke, dass du uns nicht aufgibst, sondern wie bei David alles gebrauchst, um uns zu Menschen nach deinem Herzen zu formen. Richte unseren Blick neu auf dich als unser gutes Land, in dem wir Ruhe, Versorgung und Orientierung finden. Wo Bitterkeit, Rachsucht oder ungeordnete Begierden Wurzeln geschlagen haben, da berühre uns durch deinen Geist und erneuere unser Inneres in deiner Gnade. Lass uns deine warnende und tröstende Stimme hören, bevor Worte und Taten geschehen, die nicht deinem Königreich entsprechen. Fülle uns mit der Freude an deinem kommenden Reich und lass uns so leben, dass unser Wandel heute schon von deiner Herrschaft geprägt ist. Bewahre uns bis zum Ziel, damit wir einmal in deiner Gegenwart vollendet ruhen und dein Wirken über unser Leben mit dankbarem Herzen erkennen. Amen.